SWR 2 Leben.
Benjamin Hadrigan, Sie haben mit 17 einen sehr erfolgreichen Ratgeber, Lernsieg heißt er, geschrieben. Erfolgreich lernen mit Snapchat, Instagram und WhatsApp. Sie schreiben, dass Sie schon mit sehr vielen, um die 200 Schülerinnen und Schülern gearbeitet haben. Bevor ich Ihnen Fragen stelle, lassen Sie uns einmal anhören, welche Fragen Sie diesen Schülerinnen und Schülern, Ihren Lesern stellen.
Du hast Probleme in der Schule? Du schreibst schlechte Noten? Du lernst ohne Erfolg? Du lernst gar nicht? Du fühlst dich dumm und demotiviert? Du siehst keinen Sinn in der Schule? Du willst die Schule abbrechen? Du denkst, du schaffst es nicht mehr? Ich selbst war in deiner Lage. Ich hasste die Schule. Sie stellte für mich ein Folterinstrument dar, welches Tag für Tag brutaler wurde. Ich wäre beinahe durchgefallen und wollte die Schule abbrechen. Seitdem ich 15 Jahre alt bin, ist alles anders. Ich schreibe nur noch Einsen, wurde zum Klassenbesten. Ich fing neben der Schule sogar schon zu studieren an. Wie hat ein Schulversager wie ich das geschafft? Wie gelang mir der Sprung vom schlechten Schüler zum Lernsieger in kurzer Zeit? Wie wirst auch du ein Lernsieger mit Social Media? Aber Achtung, dieses Buch ist nur für diejenigen geschrieben, die wirklich etwas an ihrer Lage ändern wollen.
Benjamin Hadrigan, bevor man sich fragt, wie ist der Mensch so ein erfolgreicher Schüler geworden, fragt man sich ja, wie konnte jemand, der so etwas schreibt, überhaupt ein schlechter Schüler werden? Also was ist da bei Ihnen schiefgelaufen, dass Sie schon in der Grundschule eigentlich überhaupt nicht klarkamen?
Also ich war generell ein Problemschüler und habe mich jetzt auch sehr schwer getan in der Schule und konnte auch nicht wirklich lernen, habe auch nicht gewusst, wie man richtig lernt, habe dann dementsprechend auch schlechte Noten geschrieben und dann ist es so eine Abwärtsspirale und man schreibt immer mehr schlechte Noten und dann hat man immer mehr Probleme in der Schule und dann sagen einem die Lehrer, man ist dumm oder dämlich und man wird in eine Schublade gesteckt, dass man immer der schlechte Schüler bleibt. Und das war halt bei mir so der Fall und deswegen war ich wahrscheinlich schlecht.
Aber irgendwie eine richtige Erklärung, weshalb Sie so fast von Anfang an, so hört sich das an, ein Schulverweigerer oder Schulversager waren, haben Sie eigentlich nicht. Also Sie stehen selber auch ein bisschen vor einem Rätsel?
Ich kann mich nur erinnern an die Gefühle, die ich damals hatte und das war eben das Gefühl, dass ich eben als dumm abgestempelt worden bin und das ist natürlich auch nicht förderlich, damit man Einser schreibt oder erfolgreich wird in der Schule.
Fühlten Sie sich unter Druck gesetzt oder war es, dass Sie einfach nicht stillsitzen konnten und ein motorisch starkes Kind waren oder war es, dass Sie eigentlich ein Überflieger waren, der sich gar nicht angesprochen fühlte? In welche Richtung geht das?
Na, es geht mehr in die Richtung, dass ich nicht verstanden habe, warum muss ich denn dort sein? Ja? Also warum muss ich jetzt in der Volksschule sitzen? Also man kommt quasi vom Kindergarten, wird man quasi in die Volksschule hineingestupst und da sagt man jetzt geht's los, jetzt schreiben wir Schularbeiten, Tests und so weiter. Natürlich, diejenigen, die Akademiker-Eltern haben und die wissen, wie man richtig lernt, die tun sich immer leicht und das hören dann die Einserschüler und der Rest muss ganz viel Geld für Nachhilfe ausgeben und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich mir denke, man muss auch mal das Lernen lernen und das muss einmal schon beigebracht werden.
In Deutschland wird eigentlich wenig Druck ausgeübt auf Schüler in der ersten oder zweiten Klasse. Das geht alles sehr spielerisch. Ist in Österreich alles anders als in Deutschland?
Vielleicht ist es in Deutschland erst später, wo mehr Druck da ist. Das kann schon sein. Bei uns in Österreich ist es halt so, dass man in die Schule kommt, in die Volksschule, und dann geht es halt los.
Wodurch kam bei Ihnen die Wende?
Das war eigentlich auch Glück, weil ich damals als ganz, ganz schlechter Schüler und Problemschüler zu meiner damaligen Lehrerin gesagt habe, Frau Professor, ich werde jetzt alle Punkte auf das nächste Check-up schreiben. Und die hat dann mich ausgelacht und gesagt, das schaffe ich niemals. Die Klassenkameraden haben mich ausgelacht. Ich habe einen Scherz gemacht, ja, ich werde jetzt Einser schreiben, haha. Aber dann wurde das relativ ernst für mich, weil ich gesehen habe, dass meine schlechten Leistungen in der Schule, die Sechser, die Fünfer, gleichgesetzt mit Dummheit und nicht vorhandener Intelligenz. Und da wollte ich dann einfach damals mit 11 Jahren den Lehrern und den Schülern beweisen, dass ich nicht dumm bin und dass ich sehr wohl Einser schreiben kann, dass ich sehr wohl ein guter Schüler sein kann. Und das war so der erste Impuls und der Grund, warum ich eigentlich am Anfang dann wirklich begonnen habe, wirklich viel zu lernen und auch das Lernen zu lernen. Und hätte die Lehrerin damals anders reagiert, hätte ich vielleicht nicht diesen Drang entwickelt, besser zu werden.
Sie appellieren ja sehr intensiv an die Schülerinnen und Schüler, sich für das Lernen wirklich zu entscheiden. Wir hören uns das mal an, was Sie schreiben.
Denk bitte immer daran, vor Hunderten von Jahren waren noch die körperlich Starken und die guten Kämpfer im Vorteil. Heute sind es die mit mehr Wissen. Es heißt nicht mehr Survival of the Fittest, sondern Survival of the Smartest. Willst du im Dschungel unserer Zeit versagen oder zu den Gewinnern gehören? Zu denjenigen, die alles lernen können und denen es auch noch Spaß macht? Wenn du aufgibst, die Schule abbrichst, beweist du nur eines. All die Lehrer, die dich schon lange als schlechten Schüler abgestempelt hatten, lagen richtig. Du würdest ihnen einen Heimsieg bescheren. Willst du das? Willst du gebrochen werden oder weitermachen? Ich habe vor Jahren, als ich in deiner Lage war, die richtige Entscheidung getroffen. Ich gebe nicht auf.
Soweit Ihr Buch, Benjamin Hadrigan. Sie packen ja Ihre Leser und Ihre Schülerinnen und Schüler beim Stolz. Ist das das, was immer funktioniert?
Naja, was ich da versucht habe, ist, die Perspektive vom Schüler zu ändern, weil viele, viele Schüler, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die schlecht waren in der Schule, halt gesagt haben, ja, ich breche jetzt Schule ab, weil das geht eh nicht. Und da denke ich mir halt immer, dann hat die Schule ja irgendwie auch gewonnen, ja, oder die Lehrer, die dich in die Schublade gesteckt haben. Und das sollte eigentlich als Impuls dazu dienen, dass Schüler auch das betrachten, dass eben Aufgeben keine Option ist. Und da geht es natürlich auch um Stolz, aber vielmehr darum, dass man die Motivation entwickeln kann, wieder gut in der Schule zu werden, beziehungsweise gute Noten zu schreiben.
Wenn man das liest, hat man das Gefühl, es geht um reines Pauken. Aber auf dem Gymnasium, da muss man Texte kommentieren, analysieren, eine Position beziehen. Man muss Gedichte interpretieren, man muss sich einfühlen können. Das sind alles Tätigkeiten und Fähigkeiten, die übers reine Pauken weit hinausgehen. Bringt denn dafür Ihr Ansatz auch etwas?
Absolut, weil auch wenn ich einen Text analysiere, gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen und Herangehensweisen, Anleitungen. Und die kann man genauso lernen. Und das Denken an sich hat ja eh jeder Schüler, der in der Schule ist, in der normalen, kann ja an sich denken und kann auch logisch denken. Ich meine, da haben Sie jetzt Deutsch angesprochen. Deutsch ist eines von 13, 14 anderen Fächern und die anderen Fächer sind Geschichte, Physik, Mathe, wo es ums pure Auswendiglernen geht. Besonders bei Mathe, wenn man da nicht die Formel auswendig lernt, geht gar nichts mehr. Die muss man auch lernen.
Sie bereiten ja Ihre Leser und Ihre Schülerinnen und Schüler, mit denen Sie arbeiten, ziemlich genau darauf vor, was sie tun sollen. Hören wir uns mal an, was so wichtige Elemente sind.
Mein Motivationsplan. Was ist meine nächste Prüfung oder Schularbeit? Warum will ich darauf unbedingt eine 1 haben? Welche Eigenschaften brauche ich, um das zu schaffen? Kenne ich jemanden, der das gleiche Ziel hat und ein Trainingspartner für mich sein kann? Wie und wo finde ich ihn? Was ist der Stoff für diese Prüfung oder Schularbeit? Habe ich bereits den gesamten Stoff beisammen? Wenn nicht, wo bekomme ich ihn so schnell wie möglich her? Was könnte mich von meinem Ziel ablenken? Wer könnte mich aufhalten? Wie sieht es mit dem Respekt mir selbst gegenüber aus? Habe ich ausreichend davon, um meine Ziele anzusteuern, meine Träume zu erfüllen? Heb dir diesen Plan gut auf, schieb ihn unter die Matratze. Wichtig ist, hüte ihn vor negativen Menschen.
Wer sind die negativen Menschen, Herr Hadrigan, vor denen man sich da hüten muss?
Negative Menschen gibt es viele oder es kann viele geben, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat ein Schüler nur positive Menschen um sich herum, die alle sagen, du wirst eine einschreiben und wir glauben an dich. Wobei ich bei den meisten Fünfer-Schülern und schlechten Schülern mitbekommen habe, dass sie meistens schon abgestempelt sind und abgehakt als dumme, schlechte Schüler. Und das sind halt negative Menschen in meinen Augen. Und um von einem schlechten Schüler zu einem guten Schüler zu werden, braucht es einfach auch eine Portion Motivation und positive Energie. Und wenn es dann Freunde gibt, die sagen, dass du es ja eh nicht schaffen wirst, dann sollte man sich überlegen, ob das wirklich Freunde sind. Und dafür habe ich diese Fragen formuliert, dass man auch ein klareres Bild von sich selber bekommt und vom Ist-Zustand auch.
Und man hat den Eindruck, wenn man Ihre Fragen liest, dass Sie Schülerinnen und Schülern sehr stark nahebringen wollen, strukturiert zu arbeiten.
Das ist auch ein Teil von Erfolg, dass man Ordnung hat, dass man organisatorisch auch das alles plant. Und dafür habe ich auch in meinem Buch nicht nur diese Fragen formuliert, sondern auch viele Tests gemacht, damit der Schüler sich da leichter tut, zu einem Einserschüler zu werden.
Die Tests, die Sie im Buch anbieten, die sind stark darauf gerichtet, in einem Kapitel festzustellen, welcher Lerntyp man ist. Ist man ein auditiver, ein visueller, ein kommunikativer oder ein motorischer Lerntyp? Das ist nicht brandneu, trotzdem werden es viele nicht wissen. Können Sie noch mal kurz sagen, was ist das Wichtige für den jeweiligen Lerntyp?
Der auditive Lerntyp lernt den Stoff, indem er ihn hört. Der visuelle Lerntyp lernt durch Bilder. Das heißt, er braucht visuelle Grafiken auch und kann sich das am leichtesten auch durch Mindmaps lernen, den ganzen Stoff. Kommunikative lernt, indem man halt kommuniziert, und der haptische, indem man schreibt. Ja. Also da gibt es so feinmotorische oder auch grobmotorische Fähigkeiten.
Also ich habe den Test selber auch gemacht, habe festgestellt, ich bin sehr stark ein visueller Lerntyp. Und ich habe es eigentlich schon als Schülerin so gemacht, dass ich, wenn ich was lernte, ständig mit vielen Leuchtmarkern rumhantiert habe und nach verschiedenen Gesichtspunkten verschiedene Farben eingesetzt habe. Das ist genau das, was Sie empfehlen.
Genau, das ist auch, was ich am Anfang des Buches ja beschrieben habe, dass man da ein Farbsystem hat und mit Textmarkern arbeitet, weil natürlich die meisten Menschen sind visuelle Lerntypen und tun sich eben leichter, wenn da eben farbliche Markierungen sind.
Wenn ich jetzt Medien einsetze, dann heißt das eigentlich, dass ich zum Beispiel Audios aufnehme und Fragen und Antworten aufnehme, wenn ich ein auditiver Typ bin. Mhm. Und was bedeutet es für die anderen Sachen? Also wenn ich ein kommunikativer Typ bin zum Lernen.
Da kann man auch, also beim kommunikativen Lerntyp kann man zum Beispiel Videos von sich selber drehen, wo man eben den Stoff kommuniziert, ihn vorliest, Fragen stellt.
Und den motorischen Typen empfehlen Sie regelrecht zu gehen beim Lernen, also sich zu bewegen.
Beim motorischen Lerntyp kann man zum Beispiel die Loki-Methode sehr gut anwenden, weil man bei Instagram auch Standorte markieren kann. Das heißt, bei Loki-Modo geht es ja darum, dass man gewisse Orte mit gewissem gelernten Stoff verbindet und verankert im Gedächtnis. Und wenn man dann zum Beispiel bei einer Straße geht und die Straße ist eine XY-Straße, dann kann man das bei Instagram eingeben und das Video, was man da gerade aufgenommen hat, mit dem Ort verbinden. Das heißt, da kann ein motorischer Lerntyp zum Beispiel auch sehr gut lernen. Andererseits kann auch ein motorischer Lerntyp durch das Tippen auf der Tastatur, das ist Feinmotorik, ist es auch schon ein Lernprozess beim motorischen Lerntyp. Das heißt, der wird wahrscheinlich sehr viele Texte hochladen, die er geschrieben hat, und dadurch lernt er.
Bevor wir weitersprechen, wollen wir noch mal hören, wie Sie Schülerinnen und Schülern die hohe Qualität von Social Media für das Lernen versuchen zu erklären. Hören wir mal rein.
Vor dir liegen 10.000 schwarze Büroklammern. Sie sind zum überwiegenden Teil nicht magnetisch. Diese Büroklammern stellen in Summe deinen Stoff dar, den du für die Prüfung X lernen musst. Du musst natürlich nicht den gesamten Stoff beherrschen, mit jedem Detail. Das verlangt normalerweise niemand von dir. Stell dir nun Folgendes vor. In diesem Meer von schwarzen Büroklammern liegen 20 Büroklammern, die nicht schwarz gefärbt sind. Sie sind grau. Und sie sind im Gegensatz zu allen anderen magnetisch. Deine Aufgabe besteht nun darin. Mach diese 20 grauen magnetischen Büroklammern ausfindig. Mach dich mit ihnen vertraut. Auf den Lernstoff umgelegt heißt das, was diese 20 besonderen Büroklammern darstellen, musst du unbedingt wissen. Sie sind für deinen Lernerfolg enorm wichtig. Wie findest du nun diese 20 speziellen Büroklammern im Heer aus 10.000? Dazu stelle ich dir nun zwei Möglichkeiten vor. Erste Möglichkeit. Du schaust dir jede einzelne der 10.000 Büroklammern einzeln an und sortierst mühsam und zeitaufwendig alle aus. Dafür brauchst du 10 Tage. 10 Tage sehr anstrengende Arbeit, nur um deinen Stoff zwischen wichtig und unwichtig aufzuteilen. Zweite Möglichkeit. Du nimmst einen Magneten und hast sofort alle 20 Büroklammern beisammen. Dafür brauchst du 10 Sekunden und es kostet dich weder viel Energie noch sonst etwas. Dieser Vergleich hat nur den einen Zweck. Er dient dir als Vereinfachung des sehr komplexen Themas Lernen mit Social Media.
Lieber Herr Hadrigan, was hat diese Geschichte von den Büroklammern jetzt mit den Social Media zu tun?
Also ich wollte dem Schüler näher bringen, worauf es beim Lernen generell ankommt. Ja. Nicht nur beim Lernen mit Social Media, aber es geht da eher darum, dass man wichtige von unwichtigen Informationen unterscheiden kann. Da hilft Social Media sehr, sehr viel dabei, weil Social Media ist sehr vereinfacht und man hat hier quasi Strukturen vorgegeben schon als Schüler. Bei Instagram kann man keine Romane erzählen.
Und Sie sagen, dass Snapchat zum Beispiel als soziales Netzwerk optimal ist, um Prüfungssituationen zu simulieren. Inwiefern, womit hat das zu tun?
Snapchat basiert darauf, dass man sich quasi gegenseitig und seinen Freunden Fotos schicken kann, die nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Sekundenanzahl gelöscht werden. Das heißt, verwandelt für das Lernen ist es quasi perfekt, weil ich schicke jetzt einem Freund eine Frage, der sieht das 10 Sekunden lang und dann wird es gelöscht. Das heißt, er hat begrenzt Zeit, sich hier Gedanken zu machen. Genauso ist es auch bei der Prüfung dann. Ein Schüler hat ja keine 3 Wochen bei der Schularbeit Zeit, um nachzudenken, sondern eben 1 Stunde oder 2 Stunden. Und da soll eben dieser Stressfaktor auch simuliert werden und dafür habe ich Snapchat ausgewählt.
Und WhatsApp ist einfach ideal für Gruppengespräche. Wenn man eine WhatsApp-Gruppe hat, kann man sozusagen mit mehreren über einen Stoff kommunizieren.
Ja, das ist ein weiterer Faktor, der sehr hilft. Weil wenn man in der Gruppe lernt, kann ein WhatsApp helfen, hier Zeit zu ersparen und nicht eine Stunde hinzufahren, eine Stunde zurück, um seine Freunde zu treffen, sondern man kann von zu Hause aus mit denen kommunizieren und sich auch sehen und da eben eine Online-Lerngruppe bilden.
Aber wenn man jetzt die ganze Zeit mit sozialen Netzwerken lernt, dann ist man doch eigentlich ununterbrochen in der Ablenkungsgefahr. Also man ist doch ununterbrochen verbunden mit anderen und guckt links und rechts und schwuppdiwupp beschäftigt man sich schon wieder mit irgendeinem Film oder irgendeiner Musik, die andere hören.
Ganz, ganz wichtige Frage, weil auch in der virtuellen Welt muss man sich einen Ort schaffen der ablenkungsfreien Zone und man geht in der realen Welt auch nicht auf ein Rockfestival und lernt dort und da darf man eben nicht mit seinem Account lernen, wo seine 800 Freunde sind und die ganzen Ablenkungen, sondern stellt man sich einen neuen Account mit seinen Lernpartnern und nichts anderes.
Wie ist Ihre Erfahrung mit diesen Schülerinnen und Schülern, mit denen Sie gearbeitet haben oder arbeiten? Ich meine, wenn Sie dann sagen, Lernen ist unheimlich toll und ich will Lernsieger werden, die meisten zeigen Ihnen doch wahrscheinlich erstmal einen Vogel.
Ich habe das Buch ja geschrieben, das Social Learning, dieses ganze Social Media Lerntechnik, weil Schüler mir den Vogel zeigen, wenn ich ihnen sage, sie sollen lernen auf altmodische Art und Weise mit Blatt Papier. Und sie eben Freude daran haben, mit Social Media zu lernen, weil sie hier eben einen großen Drang dazu haben, eine große Affinität zu Social Media und es einfach die Welt ist, in der die Schüler leben. Und natürlich geht es auch, ist ein psychologischer Faktor dahinter, dass Schüler sich dadurch viel mehr abgeholt fühlen.
Haben Sie eigentlich auch Reaktionen von Pädagoginnen und Pädagogen, also von Lehrern auf das Buch?
Ja, es gibt auch Lehrerfortbildung mittlerweile schon und auch viele, viele Schulen sind auch daran interessiert, das ihren Schülern beizubringen, auch Workshops gebe ich jetzt immer mehr. Ich meine, natürlich gibt es auch ältere Lehrer, die halt nicht so die dieser Welt leben von Smartphones und Social Media und auch verständlicherweise hier nicht ganz verstehen, wie das gehen kann. Und da gibt es natürlich auch Gegenwind teilweise, aber die meisten Lehrer, die meisten Schüler, die meisten Eltern sind eigentlich sehr positiv gestimmt auf dieses Buch und die Lerntechnik.
Bei all dem geht es ja auch darum, dran zu bleiben. Hören wir uns mal an, wie Sie darüber zu Ihren Kunden, sagen wir mal, zu Schülerinnen und Schülern sprechen.
Wie bei einem echten Feuer musst du immer wieder Holz nachlegen, damit sich deine Euphorie nicht widerlegt, wie sie es schon einmal getan hat. Denke nur an all die Menschen, die Jahr für Jahr am 31. Dezember super motiviert sind, ihr Leben zu verändern, ins Fitnessstudio zu gehen, bessere Noten zu schreiben und so weiter. Das tun sie dann auch tatsächlich, aber bei den meisten verfällt die Motivation bis zum 10. Januar wieder.
Lieber Benjamin Hadrian, Sie sagen ja auch, es muss einen Rhythmus geben. Es hat keinen Sinn zu versuchen, stundenlang durchzulernen. Ich glaube, Sie schreiben irgendwo, auf eine halbe Stunde lernen müssen 10 Minuten Pause kommen. Und irgendwo schreiben Sie auch, schlaf dich schlau.
Also mit den Pausen, das habe ich ja nicht erfunden. Da gibt es ja wissenschaftliche Erkenntnisse auch, dass es besser ist, eine halbe Stunde zu lernen und dann eine Pause, anstatt 5 Stunden durchzulernen, das Gehirn zu überfordern. Und dann am nächsten Tag dann nur noch die erste halbe Stunde vom Lernen dann zu wissen. Also es ist besser eben, sich das zu portionieren, das dann zu lernen, dann eine Pause zu machen. Hat man sich auch verdient, finde ich. Und das mit dem Schlaf dich schlau ist auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass man, wenn man sich den Stoff vom Erschlafenen durchliest, das Gehirn in den Träumen und im Schlaf das verarbeitet und beginnt mit den letzten Ereignissen des Tages, wo man noch wach war. Und wenn man da den Stoff durchgelesen hat und angeschaut hat, dann kann man dadurch schon lernen.
Sie haben ja nun ein Pensum, wo man denkt, der Mann hat wahrscheinlich 26-Stunden-Tag eingeführt. Also Sie bereiten sich aufs Abitur vor, ohne Anwesenheitszwang. Und Sie studieren nebenher, Sie haben dieses Buch rausgegeben, geben dafür Interviews und reisen durch die Gegend ab und zu dafür. Wie viele Stunden schlafen Sie denn?
Ich schlafe so durchschnittlich 8 bis 9 Stunden. Und muss auch dazu sagen, dass natürlich jeder Mensch seinen eigenen Biorhythmus hat, einen Schlafrhythmus hat. Aber durchschnittlich sollte man lieber mehr schlafen als zu wenig, besonders wenn man lernt. Da muss das Gehirn dann ausgeruht sein.
Gibt es auch Sachen, die Sie einfach so für Spaß machen?
Ja, viele Sachen. Ich fahre zum Beispiel sehr, sehr gerne Rennrad. Ich habe eine Freundin. Ich gehe auch gerne ins Kino und mache generell auch sehr viel Sport. Das macht mir auch viel Spaß.
Einen großen Akzent legen Sie immer wieder bei Ihrem Buch darauf, Mut zu machen und zu motivieren. Hören wir uns das mal an.
Denk immer daran, auch deine kleinen Leistungen anzuerkennen. Du hast eine Hausübung gemacht? Gratulation. Vergiss nicht, Schritt für Schritt. Du hast heute im Unterricht mehr mitgearbeitet als gestern? Großartig. Du hast sogar einen Plus bekommen? Sehr gut. Schenke Misserfolg wenig Aufmerksamkeit umso mehr dafür deinen noch so kleinen Erfolgen. Eines Tages werden sie es gewesen sein, die dich zu deinem Ziel gebracht haben. Oft sind wir uns unserer kleinen Erfolge gar nicht bewusst, weil wir sie als selbstverständlich betrachten. Besonders in schwierigeren Zeiten ist es wichtig, auch ganz kleine Erfolge zu sehen. Du warst heute pünktlich in der Schule? Wunderbar. Du warst überhaupt in der Schule? Dann hast du wieder einmal die richtige Entscheidung getroffen.
Ist das ein großer Teil Ihrer Arbeit, mit Schülerinnen und Schülern gegen die Mutlosigkeit anzugehen und Mut zu machen?
Ja, es ist natürlich viel Psychologisches dahinter auch. Und besonders bei diesen kleinen Erfolgen, man muss sich bewusst sein, dass wenn man pünktlich in die Schule kommt, das ist ein Erfolg, es ist ein sehr kleiner Erfolg. Aber diese kleinen Erfolge, die sind wichtig, um durchzuhalten, um auch wenn es jetzt mal nicht so gut klappt, trotzdem Motivation zu haben. Und da muss man auch stolz auf sich sein können. Ja, ich bin pünktlich gekommen, ich habe mehr mitgearbeitet als gestern. Das sind ganz kleine Schritte, die aber am Ende viel ausmachen. So habe ich deswegen das reingeschrieben, weil einfach viele Schüler immer nur den Fokus auf ihre schlechten Leistungen haben. Und ich denke mir, es ist wahrscheinlich besser, auf die guten Leistungen, auch wenn sie klein sind, zu schauen.
Sie haben ja viele Stimmen auch in Ihrem Buch, wo Schülerinnen und Schüler Ihnen danken und sagen, es läuft einfach super und ich verdanke dir unheimlich viel. Das heißt, Ihnen gelingt das schon, die Leute aus diesem Teufelskreis von ich bin ja eh der Loser und dadurch wird es dann immer schlimmer herauszuholen. Sie empfehlen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Haben Sie ein Erfolgstagebuch geführt, als Sie sich sozusagen rausgearbeitet haben aus Ihrem Leistungstief?
Ich habe noch immer ein Erfolgstagebuch und ich denke, das ist unglaublich wichtig. Visualisierung ist eine sehr wichtige Technik, die zum Erfolg beiführt. Und wenn man die Erfolge aufschreibt, dann wird man sich bewusst, hey, heute war ein erfolgreicher Tag und das motiviert einen. Am nächsten Tag kann ich mir das durchlesen und am nächsten Tag habe ich mehr Erfolge und man muss das auch irgendwie beobachten können. Ja, oft vergisst man auch Erfolge und oft denkt man dann, man ist ein Versager oder ein Loser oder so, obwohl man im Monat wahnsinnig viel Erfolg gehabt hat und am letzten Schultag im Monat war es auf einmal doch nicht mehr so gut und denkt man gleich, das ganze Monat war furchtbar. Und ich glaube, es ist wichtig, hier Track Record zu haben und hier aufzuzählen und ein Tagebuch zu haben. Das motiviert einen auch wahnsinnig.
Deutschland hat ja einen sogenannten Digitalpakt geschlossen und will jetzt ganz groß investieren in Computer in der Schule. Ist das ein gutes Projekt? Ist das in Ihrem Sinne?
Ja und nein. Also es ist ganz, ganz toll und wichtig, dass hier was getan wird. Dass der Grundgedanke ist sehr gut. Investieren in Schulen. An der Umsetzung scheitert es meiner Meinung nach ein wenig, weil wofür das Geld investiert wird, dann für Laptops und alte Technik oder irgendwelche Tafeln, die sich selber einschalten und irgendwie herummalen kann. Das ist nicht die Digitalisierung von der Schule, sondern von Lehrern. Und die Schüler sind alle digitalisiert. Jeder Schüler hat ein Smartphone, jeder Schüler kennt sich besser aus als der Lehrer. Und man sollte das Geld einerseits in die Fortbildung der Lehrer auch stecken, dass sie wissen, wie man damit umgeht, aber nicht da irgendwelche High-End-Geräte, die nach einem Monat wieder out sind und das dann wieder Apple oder Windows einen neuen Laptop rausbringt, das wieder mega veraltet ist.
Sie stellen am Ende wichtige Fragen.
Wo sehe ich mich in einem Monat? Wie wird mein nächstes Zeugnis aussehen? Wie wird es sich anfühlen, dieses Zeugnis in Händen zu halten? Wer wird mir zu meinen Erfolgen gratulieren? Namensliste. Wie werde ich mich selbst für meinen nächsten Erfolg belohnen? Welche Freizeitbeschäftigungen geben mir Energie und Kraft fürs Lernen? Welche Vorbilder inspirieren mich weiterzumachen?
Benjamin Hadrigan, Sie versprechen Ihren Schülerinnen und Schülern und Ihren Lesern schon einen richtig positiven Ausblick. Und Sie haben eine hohe Suggestivkraft. Sind Sie einfach der Guru, an dem alles hängt?
Nein, um Gottes Willen, als Guru würde ich mich niemals bezeichnen. Das, was hier am Ende des Buches drinnen steht, diese Fragen, sind ganz klar wieder eine Visualisierungsform und Technik. Und am Ende des Buches war mir einfach noch wichtig, dem Schüler auch ein positives Ende zu beschaffen, dass er hier positiv in die Zukunft blickt.